Sonja hat eben das Wort an uns weitergegeben und ich dachte, wir haben es auch so bildlich vorgestellt. In der Dunkelheit plötzlich, habt ihr das bestimmt, ja, derjenige schon geflogen hat, bestimmt von oben gesehen. Wenn du fliegst über die Erde und da gerade beginnt die Dämmerung auf der Erde, bricht Nacht ein, das erleben wir immer wieder. Wenn wir von Moskau aus fliegen Richtung Osten nach Sibirien, wir fliegen in Moskau abends und da scheint noch Sonne und dann steigst du hoch über den Himmel und plötzlich kommt da die Dunkelheit unten. Es wird immer dunkler, immer dunkler. Du fliegst nach Osten, plötzlich ganz dunkel unten. Ja, nachts. Und natürlich, wenn keine Wolken da sind, dann merkst du, da ist Lichter, da ist Lichter, da ist Lichter. Dann fliegst du vorbei einer riesengroßen Stadt und da ist voll beleuchtet. Und da habe ich mir vorgestellt, dieses Bild, ne? Wenn wir entscheiden, Gott zu loben, plötzlich in diese Dunkelheit Lichter kommen, wird heller. Und Gott freut sich, der guckt von oben herab und so guckt, ah, sagt er, ja, da ist Sonja, die hat endlich mal begriffen, mich zu loben, auch in der Dunkelheit. Da wird's heller. Halleluja. Ein schönes Bild. Und das ist nicht nur irgendwelchen ein Beispiel oder also eine, ja, keine Ahnung, irgendwelchen philosophische Gedanke. Das ist die Tatsache. So ist das. Ja. Amen. Ich bleibe in gleichem Fluss und will mit euch ein Wort Gottes teilen, das mir auf dem Herzen liegt. Und ich bin überzeugt, Gott wird zu uns allen reden, auch durch das Wort, durch das Predigt. Wisst ihr, die zentrale Frage, habe ich so festgestellt die letzte Zeit und immer wieder stelle ich fest, immer mehr. Auf den Lippen zahlreicher Menschen zentrale Frage lautet, bei uns in der Welt oder in unserer Zeit. Was ist eigentlich los? Was passiert da, hier? Was ist los auf dieser Erde? Gerade eben während der Lobpreis dachte ich natürlich über das Wort wieder, so ein paar Gedanken noch. Und dann wurde ich erinnert an eine Situation. Wir waren in der Ukraine, das ist nicht letztes, vorletztes Jahr war das. Und dann sind wir durch Kriegsgebiet gefahren, haben da Gemeinden besucht, neu entstandene Gemeinden, durch Missionare, die AVC unterstützt. Und dann sind wir in eine Siedlung, ein größeres Dorf, eine Siedlung reingefahren, viele zerbombte Häuser, alles leer. So, wüstenleer praktisch. Und dann, die Brüder kannten natürlich, die wissen diese Gegend, die fahren immer wieder durch diese Dörfer, sind die dann zu einem Haus gefahren und plötzlich kommt aus diesem Haus, kommt eine Frau, so in älteren Jahren schon, kommt uns entgegen, wir sind ausgestiegen, zu ihr ins Haus gegangen und dann der Bruder fragt eine, oh, ich weiß nicht, wie die heißt mehr, sag mal jetzt, Tante Emma. Tante Emma, was ist los? Was ist passiert? Schaut, und ich habe natürlich auch geschaut, so in der Ecke, im Wohnzimmer, so ein Riesenloch. Noch größer, so vielleicht. Richtig, ein Loch durch die Wand, durch die Ecke. Was ist los? Und ich war empört, ich war schockiert, wie diese Tante Emma, oder Tante Olga besser gesagt, wie die so gefühlslos, absolut irgendwie abwesend, mit Augen, die ins Leere schauen, erzählt, gestern irgendwie so, vor ein paar Tagen, flog wieder eine Mine hinein. Schön, dass ich gerade, das war morgen früh und ich bin schon aufgestanden, ich war schon nicht hier, bin ich raus, irgendwo da im Garten. Schön, dass ich nicht mehr im Hause war. Wenn das ein paar Minuten früher wäre, dann würde ich hier begraben. Stellt euch vor, diese Menschen leben da, seit jetzt 2014, ne, glaube ich. Nur ein Ereignis oder nur eine Situation, nur ein Flick auf diese Erde, ganz, ganz nah an uns in Europa. Wo Menschen sich fragen, was ist los? Wohin? Warum? Weshalb? Die haben keine Zukunft. Die sehen einfach schwarz vor Augen. Wissen nicht, was passiert heute, sogar vielleicht in 5 Minuten. Die zucken nicht mal, wenn da irgendwo eine Mine oder eine Bombe oder ein Geschoss explodiert. Nur ein kleines Beispiel oder nur ein Ereignis, der heutzutage auf unserem Planet, in unserer Nähe, unmittelbar nah an uns, den Menschen geht, was sie erleben. Und nicht nur das. Eigentlich überall, wenn wir Nachrichten schauen, wenn wir Zeitung lesen, das wird immer weniger gelesen, ja. Aber dennoch, es gibt auch Zeitungen, die ja auch gelesen werden heutzutage. Oder wenn du durch Nachrichten dein Handy rumstöberst, kommen immer wieder solche Ereignisse oder Nachrichten. Du öffnest dein Mail, also das passiert mir immer wieder. Du mache ich Mail, GMX, ne, diese Internetseite GMX, um meine Mails abzuchecken. Da kommen sofort Nachrichten. Die Nachrichten, die Angst und Panik verbreiten. Was ist los? Warum? Weshalb? Wieso? Was passiert? Und das Gleiche im Fernsehen und so weiter. Und natürlich, als ich mich das Predigt vorbereitet, ich habe das schnell auch Nachrichten eröffnet, ganz schnell. Und als erste oder zweite vielleicht Nachricht, Zeitung Die Welt schreibt. Das ist einfach ganz, ganz frisch und heute oder up to date von gestern. Nein, nicht von gestern, das war vom 2.9. Die Zeitung Die Welt. Die niedrigsten Zinsen, der hohe Wettbewerbsdruck und Digitalisierung zwingen die Finanzinstitute, also Banken, grundlegend umzudenken. Und dies führt dazu, dass sich die deutsche Banklandschaft nachhaltig verändern könnte. Chef der Hamburger Volksbank, Rainer Brüggersrath, vielleicht kennt ihn jemand persönlich. Ja, Chef Hamburger Volksbank sagt, die Geschäftsmodelle von Sparkassen und Volksbanken, das, was wir sehr gut kennen, in jedem Dorf ist eine Vertretung, entweder Sparkasse oder Volksbank, das ist ganz nah an die Menschen, an uns. Sparkassen, also die Geschäftsmodelle, seien sich sehr ähnlich. Es könnte sinnvoller sein, nur eine große Regionalbank zu haben. Ob die dann Volkskasse oder Sparbank heißt, lässt sich nebensächlich. Überall, in kleinen Dörfern fast, findest du nicht mehr Sparkasse oder Volksbank. Die sind alle zu, werden immer mehr zu. Online ist viel einfacher und so weiter. Und viele fragen sich, also vielleicht die Generation 60er und noch jünger, ne, oder noch älter, in die 40er. Was ist los? Was passiert mit meinem Ersparnis? Ich hatte so eine vertraute Person gehabt, Herr so und so, Herrn Brüggersrath, den kannte ich persönlich, war so ein schöner Berater. Jetzt plötzlich sagt er, wissen Sie, Sie müssen mit Ihren Ersparnissen was machen. Wir haben keine Sicherheiten mehr. Morgen könnte es so sein, dass wir plötzlich etwas platzt und dann habt ihr keine Sicherheit mehr für die Alter. Focus schreibt, die Lage der Renten, des Rentensystems ist dramatisch. Das Wort dramatisch ist schon dramatisch. Ne? Dramatisch. Schon heute stehen nur noch knapp unter 2 Arbeitnehmer, also ganz normale Arbeiter, 2 Unternehmer einem Rentner gegenüber. Also ein Rentner wird von 2 Unternehmer bedient. Ne? Schon bald, in 5 bis 10 Jahren, wird sich das Verhältnis zu noch 1:1. Also für einen Rentner, ein Arbeitnehmer. Dann 15 Jahren 1:1:5. 20 Jahren für 2 Rentner, ein Arbeitnehmer. Schon heute, also das ist jetzt Jahrgang 70 und früher und jünger, das betrifft mich. Nikolai, dich auch. Das ist unsere Zukunft, Rente. Schon heute fehlt den Rentenkassen immer wieder Geld. Der Bund muss mit kurzfristigen Krediten einspringen. Die Zuschüsse des Staates zum Rentenbudget von etwa 160 Milliarden Euro jährlich betragen 50 Milliarden Euro. Ein Drittel von Budget Rentenkasse wird von Staat bezuschusst. Ein Drittel, schon jetzt. Fokus fragt weiter, Fokus. Wie wird unsere Zukunft aussehen? Soll ich überhaupt noch Rente zahlen? Aber als Nachfolger Jesu, Geschwister, das gilt jetzt uns, dir und mir, wir wissen, dass wir nur im Gottes Wort, nur das Wort Gottes gibt uns verlässliche Antworten. Alle diese bekannten Zeitschriften und Männer, alle Studierten und Akademiker und Regierungsvertreter und alle diese Wirtschaftsexperten, die können nur Fragen stellen. Die bringen vielleicht sogar Angst und Bange. Die einzige Antwort oder das, was uns richtigen Halt und verlässlichen Antwort gibt, das ist die Bibel. Das ist Gottes Wort. Das ist er, Jesus Christus. Deswegen, ich entscheide mich, dich zu loben. Er. Und deswegen wir als Christen, du und ich, die wir diesen Blick bekommen haben, wer regiert, wer ist der Herr? Wir sind die glücklichsten Menschen. Das ist wahr. Entweder nimmst du diese Gedanken mit und beherzigst das. Aber das ist so. Du bist als Gottes Kind, du, der dieses Fundament für dich genommen hast, hast dich entschieden, Gott zu loben, ihm zu vertrauen, seinem Wort als Fundament für dein Leben zu nehmen. Du bist der glücklichste Mensch. Alles andere ist echt stockdunkel. Ist echt schwierig. Ist echt ängstlich und ja, furchterregend. Lass uns ganz kurz in die Bibel kommen, schauen, was sagt die Bibel. Gott hat in seinem Heiligen Schrift, ja, in der Bibel, klar und deutlich viele Dinge angesprochen und wir lesen das. Und diese Dinge, die gerade passieren oder was auf uns noch zukommt, was die Zukunft uns bringt, das ist alles von Gott schon gewusst. Er wusste das, er weiß, er hat das angesprochen. Diese Prophezeiungen, die wir finden in Gott, sind nicht dazu irgendwie gedacht oder das hat der Herr nicht gegeben, um uns zu ängstigen oder uns ja in einen Zappelzustand zu bringen. Ja, was ist jetzt los und ach meine Rente und auch meine Kinder, ach meine Enkelkinder, was ist mit mir denn sein? Nein, das ist alles hat einen bestimmten Grund. Gott hat uns das gegeben, sein Wort. Klar und deutlich gezeigt, und wir lesen ein paar Momente bald, was passiert, was auf uns zukommt, mit einem klaren Ziel, dass wir diese Grundlage, wie ich schon sagte, des Vertrauens bei uns haben, dass wir nicht wanken, dass wir fest sind im Leben, dass wir echt in dunkle Welt, so wie er sagte, der wird, scheint so aus oder sieht so aus, dass es noch dunkler wird, dass wir leuchten in diese Welt, dass wir nicht wanken. Gott ist, die Bibel sagt, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Ihm kann nichts erschüttern. Er weiß alles. Vielmehr, er regiert. Er hat das letzte Wort. Bei ihm kommt nichts irgendwie, gerät nichts aus den Fugen. Er ist derselbe gestern, heute in einem und die ganze deine, meine Zukunft liegt in seiner Hand. Amen. Kannst du Amen sagen? Amen. Lasst uns zuerst betrachten, was nach Gottes Wort, nach der Bibel mit den Menschen, mit unserem Planet, mit den Nationen, was passiert oder was geschehen wird, wenn sich die Menschen von ihm abwenden. Das ist ganz wichtig auch zu sehen. Was ist die Zukunft oder wie sieht die Zukunft aus von denen, die von Gott sich abwenden, die ihn als dieses Fundament seines Lebens nicht nehmen, leben eigenes Leben und vertrauen sich vielleicht an irgendwelchen Spezialisten dieser Welt. In Mose 3, ich habe das einfach ausgeschrieben, die Texte, 26. Kapitel, ziemlich lange Kapitel, ich habe ein paar Gedanken herausgeschrieben, beschreibt Gott die Geschicke der Nationen, von jedem persönlich, von jedem Mensch, die sein Wort, also Gottes Wort, entweder befolgen oder ignorieren. Gott sagt klar und deutlich, ohne Wenn und Aber. Ich lese es ganz kurz. Ihr sollt Gott, dem Herrn, vertrauen, mein Wort ehren und meine Gebote befolgen. Das ist aus dem 3. Mose 26. Wenn ihr das tut, werde ich euch segnen und wachsen lassen und eure Felder bewässern. Ganz praktische, ganz an uns, wie soll ich sagen, menschliche Bedürfnisse. Ja, das, was wir machen, dass wir, das, was wir, wenn jemand Schrebergarten hat oder Garten, das, was du jeden Tag vielleicht jetzt bei der Hitze gemacht hast, bei deinen Gurken begossen, dass irgendwas da wächst. Gott verspricht, Tisch hast oder in deinen Kühlschrank oder im Keller, Obstkeller oder Gemüsekeller. Wenn ihr das tut, ja, also mein Wort ehren, meine Gebote befolgen, wenn ihr das tut, werde ich euch segnen und wachsen lassen und eure Felder bewässern. Ihr werdet keine Schulden haben, sondern sogar anderen leihen. Und ihr werdet von euren Feinden bewahrt werden. Ihr werdet nicht erschrecken oder mit Kriegen konfrontiert werden. Euer Land wird Frieden haben. Niemand wird euch ängstigen können. Das ist ein Versprechen Gottes. Das wird euch sein, wenn ihr dem Herrn vertraut. Mein Wort, sagt Gott, ehrt und meine Gebote befolgt. Und dann spricht Gott auch das Gegenteil oder das andere, die andere Seite der Medaille oder zu den anderen Menschen, wenn ihr, euer Volk und eure Nation, euch weigert, mich zu ehren, wenn ihr meine Gebote verachtet, werdet ihr dies ernten. Doppelpunkt. Ich, der Herr, werde euch demütigen und euer Stolz brechen. Ihr werdet eure Kraft umsonst aufwenden und sie vergeuden. Und ich werde euch eure Macht und euer Ansehen wegnehmen. Eure Feinden werden euch bezwingen und euren Besitz und Wohlstand rauben. Ihr werdet Schuldner sein und nicht verleihen. Und plötzlich werdet ihr Schrecken und Kummer erfahren. Und dann noch eine Bibelstelle hat mich erinnert, aus Jesaja 3. Denn siehe, der Herr der Herrscharen nimmt von euch Stütze und Stab hinweg. Jede Stütze des Brotes und jede Stütze des Wassers. Also schreckliche und wie soll ich sagen, katastrophaler, kann man so sagen, kann die Situation nicht mehr werden. Gott sagt, das wird euch passieren, wenn ihr das nicht tut. Wenn wir die Geschichte Israels betrachten, dann sehen wir in der Geschichte in Israel, das war buchstäblich, passierte das. Ja? Genau das, was Gott ihnen prophezeit hat oder versprochen hat, ist passiert. Mal, die waren ganz oben, die waren Sieger, die waren im Reichtum und Überfluss, ruhige, gesegnete Jahre. Wenn sie sich von Gott abwandten, plötzlich stürzten sie ganz in die Tiefe, von vielen Völkern besiegt, versklavt und so weiter. Das sehen wir. Und wisst ihr, wie ich schon sagte, Gott ist gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Wort Gottes ist universell für alle. Das ist nicht für das Volk Gottes, für Israel, für alle Menschen. Wir sind alle von ihm erschaffen, nur zu einem Ziel oder für ein Ziel. Gemeinschaft mit ihm zu haben. Zukunft mit ihm zu verbringen. Die ganze Ewigkeit. Und dieses Wort, das gleiche Wort gilt uns. Auch uns Europäer, auch uns Deutschen und auch, weiß ich nicht, Amerikanern, allen anderen. Und was hören wir heutzutage oder immer mehr? Das wird sogar mit Stolz gesagt. Wir Europa oder Europäer, endlich mal sind wir ein säkularer Land geworden. Wir bauen unseren Stadt, Wir bauen nach unseren Kriterien, nach unseren menschlichen Errungenschaften und so weiter und so fort. Wir brauchen keinen Gott mehr. Säkular, das heißt, Gott und Staat wird getrennt. Jetzt machen wir das, was uns persönlich gefällt und was wir denken. In Amerika sieht fast das Gleiche wieder, also sehen wir die gleiche Tendenz. Aus den Schulen wird Gott rausgeschmissen, es wird nicht mehr gebetet vom Unterricht und so weiter. Meine Freunde erzählen, ja, das ist ganz anders geworden, wie sogar vor 10 Jahren war das. Wir brauchen keinen Gott mehr. Wir sind jetzt genug gebildet, um unser Leben selbst zu gestalten. Das ist Stolz des Menschen. Vielleicht fragst du, sitzt du da und denkst, warum soll ich an all diesen schrecklichen oder schlechten Nachrichten erinnert werden? Wisst ihr, für uns Volk Gottes, denke ich, glaube, ihr stimmt mir zu, ganz wichtig, einfach immer wieder solche, so eine Checkliste für uns persönlich abzumachen. Wo stehe ich? Wo richtet mein Blick hin? Was habe ich vor meinen Augen? Was beschäftigt mich? Was nimmt die meiste Zeit von meinem Leben? Um was sorgt mein Herz? Vielleicht betrifft jetzt niemanden, aber als vielleicht ein blödes Beispiel, vielleicht doch nicht. Vielleicht neue Handy ist für mich viel wichtiger als irgendwas anderes. Oder neuer irgendwelche der PC oder das Auto oder das Haus. Interessiert mich oder nimmt viel mehr oder reizt meine Gefühle viel mehr als irgendwas anderes Geistliches, Gegenwart Gottes, ihn zu loben, ihn zu preisen. Vielleicht ist es nur am Sonntag. 2 Stunden nehme ich schon mehr Zeit, Gott zu loben. Und Rest der Woche, alles andere beschäftigt meine Gedanken. Wisst ihr, das ist sehr schön, wenn wir so eine Checkliste führen für uns persönlich. Wo stehe ich? Was ist noch für mich wichtig? Denn solche Momente oder solche Zeiten, vielleicht wie jetzt, sagen wir jetzt ganz, ganz dramatisch in der Ukraine, haben wir Gott sei Dank nicht. Aber wir wissen nicht, was plötzlich passieren wird in diesen Bankenwelt. Wenn die Finanzblase platzt plötzlich. Und das, was für uns irgendwelche Sicherheit gab, plötzlich ist nichts mehr da. Stehst du da? Wir waren 2009, glaube ich, ja, mit Waldemar waren wir in Amerika. 2008 war dieser große Crash, ne? Dieser Immobilien, alles in Amerika gewesen. Und ich hatte da ein paar Bekannten, Freunde kann man nicht sagen, also Bekannten von Estland noch, die sind meines Alters, sind auch ausgewandert und haben wir sie wieder dort getroffen. In manchen Gemeinden sind sie dort in Kalifornien und nicht nur Oregon. Und ich weiß, wir saßen bei einem guten Bekannten, wir waren zusammen in der Jungscha-Gruppe gewesen. Er ist dann in Amerika zu einem erfolgreichen Businessman geworden, hat ein großes Geschäft gehabt, viele Häuser. Und dann sitzen wir bei ihm zu Hause und er sagt, hey, jetzt bin ich in einer Mietwohnung. Wohne ich jetzt in einer Mietwohnung. Diese Wohnung ist sogar nicht meine. In Florida Häuser gehabt, da und da und da und da. In einem Moment, alles verloren. Alles. Und sitzt jetzt in einer Mietwohnung und freut sich, dass er doch noch was zum Essen, zum Knabbern hat, zum Beißen hat. Auf einen Moment. Das kann ganz schnell passieren. Und in diesem Moment gerade, wisst ihr, jeder Gericht Gottes ist eigentlich, der hat einen gewissen Ziel, einen bestimmten Ziel. Jeder Gericht des Herrn zielt auf eine Erlösung. Auch solche Gerichte, auch solche Momente, wenn irgendwelche Erschütterungen kommen, hat ein Ziel bei Gott, uns zu einer Erlösung zu kommen. Egal von was, vielleicht sogar von diesem Gott, der Geld heißt. Uns zu erlösen. Materialismus. Ich denke, gerade diese Zeit, wo wir leben und unsere Generation und unsere Kinder vielleicht noch mehr, wir werden diese Erschütterungen immer stärker, immer heftiger erleben. Aber das, was Gott tut, Geschwister, lieber Freund, das, was Gott tut, ist nie aus Zorn. Nie aus Zorn. Er hat in seinem Charakter, in seinem Wesen nichts Böses. Auch wenn wir in der Bibel lesen, Gottes Zorn und so weiter, ja, er wird mit seinem Zorn die Nationen strafen oder sowas. Auch sogar diese Aussage oder auch diese Handlung Gottes ist mit Liebe oder durch Liebe oder aus Liebe. Egal was passiert. Gott hat ein Ziel, uns Menschen zu gewinnen. Wir lesen in der Bibel zum Beispiel, Gott sagt, ich habe Wächter geschickt, euch zu warnen. Ich habe Propheten geschickt, um mit klarer Wahrheit durch euer Nebel durchzudringen. Aber ihr habt jedes Mal mein Wort abgelehnt. Ich muss zu euch aufrütteln. Ich muss euch jetzt aufrütteln, um euch aus der Vernebelung aufzuwecken, die zum Untergang führt. Erschütterungen gelten oder haben ein Ziel, dass wir aus diesem benebelt zu sein, aus diesem, ja, auch menschlichen Stolz, was die Nation heute immer mehr bedeckt, rausgehen, frei werden. Die Tage hatten wir Gebetszeit bei uns bei AVC und letzten Tag war Gerhard Ruth-Mantai, also die meisten kennen ihn, oder diese Ehepaar aus Nicaragua. Die haben dann ihr Zeugnis erzählt oder ja, das, was sie erlebt haben in Nicaragua. Und ein Wort hat mich besonders berührt. Sie erzählten da wochenlang, sogar Monate, 2 Monate, glaube ich, ne, waren die in so einer Situation. Sie durften nicht aus dem Haus raus also Situation war ein, wie soll ich sagen, ein Aufruhr gewesen. Die Jugendlichen, die Studenten sind dann auf die Barrikade gegangen und so weiter. Mit dem Regime waren nicht zufrieden. Also ich erzähle ganz grob. Und dann kam zu einer Situation, dass die regierende Kräfte oder Regierung hat dann so eine Angst und ja, überall ausgebreitet. Gerhard sagt, wir saßen zu Hause, wir konnten nicht raus, tagelang nichts zum Essen gehabt. Die konnten nicht vom Fenster gehen, weil überall saßen Schützer und haben einfach alles, was sich bewegte, einfach, Entschuldigung für dieses Wort, abgeballert. Total besessen. Und sagt sogar ein Beispiel, ich weiß nicht, war das vom Nachbarn, aus der Nachbarschaft jemand. Eine Mutter hat ihren Kind gestillt, paar Monate altes Kind. Gerade und sie saß, hat sich irgendwie nicht, ja, hat sich keinen Acht gegeben und keine Ahnung, nicht aufmerksam genug gewesen, saß vorm Fenster. Und gerade beim Stillen, das Kind wurde ins Kopf erschossen vom Scharfschützer. Stellt euch vor, so eine Situation. Also schreckliche Zustände. Grausam. Jugendliche auf der Straße einfach geschnappt und weggeführt. In irgendwelche Währung, wenn jemand sich gewehrt hat, wurden auf der Stelle erschossen. Also unwahrscheinlich grausame Situation. Dann müssen sie nachts fliehen. Zuerst seine Frau Ruth musste laufen mehrere Stunden zu einem Bahnhof und wurde da abgeholt, weitergebracht zum Flughafen und so weiter. Stundenlang so mit der Tüte, nur kleine Tüte mit sich durfte sie nehmen. Und er ein paar Wochen später genauso. Nichts am Körper haben, sonst wurde sofort erschossen. Weil die wissen, wenn vielleicht bringst du eine Bombe mit, keine Ahnung was. So eine kleine Barrikade, 100 da hinaus aus dem Haus, zuerst sie und dann er. Also schrecklicher Zustand. Wahnsinnig. Trauma bis jetzigen Tag bei manchen im Herzen. Und dann sagt er, wieso erzähle ich es uns? Dann sagt er, wisst ihr Geschwister, aber alle diese Wüstenmomente oder Momente der Wüste haben uns gut getan. Gott hat einen Segen und er hat diese Momente der Wüste als heiligen Boden genannt. Er sagt, das waren heilige Momente, heiligen Boden, wo wir uns befanden. Und wie wir die Bibel lesen, Wir wissen, in der Wüste passierte vieles. Jesus, bei Jesus selbst, bei Mose wurde er gerufen von Gott und viele, viele. Das Volk Gottes selbst, er kam aus der Gefangenschaft, aus diesen Sklavenwahn und ins verheißene Land, wo die Freiheit, totale Freiheit erleben haben, die mussten auch durch die Wüste. Gott konnte doch sie einfach so führen, ganz schnell, zack, irgendwie Abkürzung nehmen, nach Kanaan rein. Wozu überhaupt diese Wüste? Und da war ein Gedanke, Gerhard sagte, er hat das zu einem Predigt gemacht, so all diese Ereignisse hat er erarbeitet. Und er hat in Bibelkonkordanz oder Bibellexikon geschaut. Und ich habe das auch sofort, als ich nach Hause kam, habe ich dann aufgeschlagen, geguckt. Hebräisch Wüste vielleicht, Maria hilft mir, genau wie das ausspricht, wie man das ausspricht richtig, heißt Midbar. Wüste, Midbar. Und die gleichen Zeichen von dieses Wort Midbar, die so geschrieben werden, die gleichen Zeichen kann man lesen auch Medaber. Sprechen heißt es. Sprechen. Also das gleiche Wort. Du liest diese, das sind keine Hieroglyphen, wie heißen diese Zeichen? Von Hebräischen. Tick, 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 tick. Liest du, du kannst lesen Midbar, Wüste. Oder du kannst auch lesen Medaber. Das heißt, buchstäblich übersetzt, Gespräch oder Sprechen. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Gerade diese Wüstenmomente, Gott redet, spricht zu uns. Er benutzt diese Momente, mit uns ein Gespräch zu führen. Zu uns zu reden, zu deinem, meinem Herzen. Wir sind so beschäftigt mit unseren alltäglichen Sachen. Das und jedes, was zum Leben gehört. Ausbildung vielleicht, keine Ahnung was. Das ist alles schön und gut. Sorgen für die Familie, für unsere Zukunft, für die Rentenkasse auch. Das ist unsere. Aber es manchmal, es wird so stark auf uns, er prallt auf uns so stark zu, dass wir diese Gedanken dass wir ganz vergessen, diesen Gespräch mit dem, der eigentlich alles in seinen Händen hält, zu führen. Es kommt nur irgendwo am Rande, am Ende der Woche für 2 Stunden. Alles andere beschäftigt uns alles Mögliche. Und dann plötzlich kommt dieser Medaber oder Midbar. Die Wüste. Moment, wo plötzlich Finanzblase platzt. Wo plötzlich, keine Ahnung, noch irgendwas, alles in Fugen gerät, alles aus dem Rudern geht oder du hast keinen Halt. Und dann der Mensch fängt an zu hören. Aber es gibt eine gute Nachricht. Ich hoffe, uns betrifft vielmehr diese gute Nachricht. Wir wissen, es gibt 2 Schienen, auf denen die ganze Menschheit heute unterwegs ist. Erste Schiene, das ist die Schiene des Teufels. Das sagt uns die Bibel, es gibt Böse in dieser Welt. Da diese Schiene oder dieses Leben geprägt von Habgier, von verschiedenen Entgleisungen, keine Ahnung, auch sexuellen, auch Materialismus, alles herrscht da. Unsinnige Betäubung der Seele von Menschen, das ist eine Schiene. Und leider die meisten Menschen fahren diese Schiene oder gehen. Aber Geschwister, Wort Gottes, die Bibel sagt uns, prophezeit uns, dass die andere Schiene oder der andere Gleis, der andere Weg, wird immer stärker und immer größer und immer schneller, will ich so sagen, wird auf diese Schiene gefahren und die Schiene des Teufels wird überholt. Letzte Zeit, Gott sagt, ich werde meinen Geist ausgießen. Das ist die Schiene des Herrn, Weg des Herrn, seine Gemeinde. Gott hat versprochen, am Ende des Jahres, ich werde meinen Geist ausgießen auf alle Fleisch, auf jede Fleisch. Jesaja 60, die ersten 3 Verse, ich lese euch ein Wort, ein prophetisches Wort, natürlich, das wird zuerst für Jesus gemeint oder auf Jesus hin prophezeit, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden in deinem Lichte wandeln und die Könige im Glanz, der über dir aufgeht. Natürlich, wie ich schon sagte, Jesus zuerst gemeint. Er kommt, dieser Licht, was Hans schon erwähnt hat, der geknicktes Rohr nicht zu Ende bricht, ja, doch nicht erlischt glimmendes. Er kommt, er ist gekommen vor 2000 Jahren. Aber ich denke, das Wort ist es so, ja, diese Prophezeiung ist sehr universell. Wenn die Dunkelheit bedeckt, die Völker, wenn alles aus den Fugen gerät, wie ich schon sagte, ja, wenn Menschen ratlos sind, wenn sie keinen Weg mehr wissen, das ist ein Prinzip Gottes, dann plötzlich Licht kommt, Gottes. Und wisst ihr, ich bin mir überzeugt, da sind wir als Gemeinde Gottes, da bist du und ich als Kinder Gottes, als diese kleine, vielleicht glimmende Tochter gemeint. Dann sind wir dran. Vielleicht heute ganz kleine so eine Flamme, wie diese Kerze, ganz leicht zu erlöschen. Vielleicht siehst du und ich so aus. Aber Gott sorgt dafür und ich bin mir überzeugt, wenn wir Gottes Wort befolgen, wenn wir ihm treu sind, wenn wir sagen, Herr, ich lasse dich nicht los, ich bin auf deiner Seite. Er ist treu und gerecht, sagt die Bibel. Er bereitet uns vor, er macht, dass diese kleine Flamme, diese kleine Kerze plötzlich den ganzen dunklen Raum erleuchtet. Apostelgeschichte 2,17, eine sehr bekannte Bibelstelle. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Sehr interessant. Auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Traumgesichter haben. Sehr interessant. Wenn Gott sagt, dass er seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen wird. Was denkt er? Meint er hier nur seine Gemeinde? Es gibt verschiedene Fleischsorten. Ja, Schweinefleisch und Rindenfleisch und so weiter. Hühnerfleisch. Aber wisst ihr was? Ganz interessant. Denkt einfach nach. Geist Gottes kommt und er hat verschiedene Aufgaben. Eine von seinen Aufgaben, der überzeugt vom Gericht, vom Sünde und noch was noch in der Gerechtigkeit. Dankeschön. Das ist auch sein Werk. Das tut nur er. Dass die Menschen überhaupt zur Besinnung kommen und sagen, hallo, irgendwie falsch in meinem, irgendwie habe ich nicht richtige Akzente gesetzt, irgendwie ganz andere Prioritäten in meinem Leben. Hallo, was ist mit mir los und so weiter. Was überhaupt, dass die Menschen auf diese Gedanken zu kommen, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und ich bin überzeugt, das sagt das Wort Gottes, dass diese Ausgießung des Heiligen Geistes, was das wird, eine von seinen Wirken, das wird folgendes sein. Plötzlich unsere Nachbarn, vielleicht deinen Schulkollegen oder Kameraden oder Arbeitskollegen oder jemanden, den du vielleicht auf der Straße so mal getroffen hast und hast ihm Zeugnis gegeben, hab ihm vom Gott erzählt, die haben gesagt, ach, ich brauche Gott nicht. Oder vielleicht gar nichts gesagt, haben nur geschmunzelt und sich dich einfach aus dem Acht gelassen und ja, die leben ihren Leben weiter. Denen geht's gut. Familie, alles intakt, alles wunderschön. Morgen, Tag, sieht rosig aus für sie. Sie brauchen Gott nicht. Plötzlich, als Geist Gottes fehlt, wenn der Geist Gottes fehlt, ausgegossen wird. Plötzlich der gleiche Nachbar, der total, wie soll ich sagen, gleichgültig war. Plötzlich Geist Gottes bewirkt in ihm eine heilige, will ich sagen, Interesse. Was hast du mir mal erzählt? Warum bist du so ruhig? In deiner Familie oder in deiner Situation gerade, in deinem Leben, was passierte? Uns hat alles getroffen, sagen wir jetzt, keine Ahnung, finanzieller Crash. Aber du bist ganz anders. Du reagierst auf das, dass jetzt du keine Renten bekommst, dass deine Ristenrente, was du ausgezahlt hast, nichts mehr wert ist. Deine Reaktion ist ganz anders. Boden ist nicht raus unter deinen Füßen. Du stehst fest. Was ist mit dir los? Geist Gottes bewirkt in ihm dieses heilige Interesse. Sag mir doch. Und da sind wir dran, Geschwister. Dann bist du und ich, die diese Wahrheit vor Augen haben, die diese Wahrheit erkannt haben, vielleicht leider nicht immer, da müssen wir vielleicht sogar Buße tun, ich auch, dass wir vielleicht nicht immer diese Wahrheit geschätzt haben und befolgt haben. Aber wir kennen trotzdem unseren Gott. Wir haben ihn schon so oft erlebt. Er ist doch dein Halt. Er hat doch so viel geholfen schon in deinem Leben. Er hat doch so oft seine Gnade und seine starke Arm dir gezeigt, erwiesen. Er ist doch da. Und du kannst in diesem Moment sagen, hallo mein lieber Nachbar Otto oder dieser Tante Emma oder Olga. Es gibt einen Halt im Leben. Ein wahrer, der nie wankt, der gestern, heute und der gleiche in derselbe in der Ewigkeit. Das ist dein und mein Retter. Nimm ihn auf. Tu dein Herz für ihn. Übergib deine Situation in seine Hände. Er sorgt für dich. Wir haben gelesen, junge Menschen, auch die Älteren werden weissagen, Apostelgeschichte, da. Dieses Wort weissagen oder prophezeien, ich denke, es bedeutet nicht nur, dass wir irgendwas Prophetisches sagen, Zukunft vorhersagen. Ich denke, dass es dieses klare, konkrete Wort Gottes, der in die Situation von diesen Menschen redet, klar und deutlich sagt, wo er diese Mensch befindet und wo ist der Weg für ihn. Und unser allen Wunsch, denke ich, und ich will, dass wir auch, wenn wir jetzt beten, dass wir das einfach im Glauben aussprechen, dass nicht nur unsere Kinder, nächste Generation, unsere Söhne und Töchter, sondern jede von uns, der wir Gott erkannt haben, dass wir diesen Blick haben auf die Ereignisse, die um uns herum passieren, richtigen Blick haben, richtig verstehen. Erstens, dass wir gestärkt werden durch die Gnade Gottes, aber auch dieser Mission, will ich so sagen, diese Aufgabe Gottes wahrnehmen und sagen, Herr, du hast mich gesetzt. Du hast unsere Jugend, unsere Kinder dafür erwählt. Dafür eine bestimmte Aufgabe, um dieser Lichter, dieser Leuchter in diese Welt zu sein. Und wenn wir so vor Gott sind, wenn wir uns, ja, unser Leben in diese Richtung spuren, wenn wir so einen Wunsch vor Gott auch tragen, suchen. Ich bin mir überzeugt, Gott wird uns gebrauchen. Auch wenn wir vielleicht nicht so heiß sind für Gott, vielleicht manchmal sehen wir uns mehr als lauwarmen. Dennoch, Gott wird uns gebrauchen, um sein Reich zu bauen, um viele Menschen noch zu ihm zu führen. Letzte Bibelstelle, Römer 13, 11. Dies tut als solche, die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Amen. Unsere Rettung ist viel näher. Von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, wir kommen immer näher zu unserer Zeit der Errettung, wo Gott uns zu sich nimmt. Wir wissen nicht, wann das passiert, kann jede Zeit passieren. Aber dass wir, dass Gott uns hilft, dass wir, ja, wenn wir ab und zu in diesen Schlaf verfallen, dass wir aufwachen. Dass wir unser Blick richten auf ihn. Dass wir richtig verstehen, was um uns herum passiert. Dass diese Ereignisse uns nicht erschrecken, nicht irgendwelchen Angst und Kummer, dass wir da hinein verfallen. Dass wir festbleiben. Dass alle Menschen sehen, ja, es gibt eine Hoffnung, es gibt einen Halt im Leben. Und dieser Halt nicht, weil du und ich so einen starken Charakter haben. Unser Halt in Jesus, in Christus. Er weiß alles. Er plant alles. Wenn er auch was zulässt, er ist nur von Liebe oder mit Liebe oder durch Liebe gedrängt, das zu tun. Er ist der, der morgen Tag in seine Händen hält. Und dein und mein Leben ist in seiner Hand. Amen. Wie wunderbar, das zu wissen. Lass uns Gott dafür danken. Und wenn das Wort Gottes dich irgendwo angesprochen hat und du denkst, ja, es wäre schön, dass ich das und meinem Leben oder das noch verändere, das und noch etwas muss in meinem Leben sich ändern, sprich das Gott. Sag einfach Gott, ja, Herr, danke für dein Wort, danke, dass du zu mir gesprochen hast. Du kannst mich gerade biegen, du hast mich auf richtigen Bahn zurückführen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so liebst. Du redest zu uns, du sprichst zu jedem und du hast einen Plan mit jedem und für jeden. Danke, Herr, dafür. Jesus, dir ist nicht egal, was uns auf uns morgen zugeht oder zukommt. Du weißt es morgen, Tag, absolut. Gestern, heute, in alle Ewigkeit, du bist der gleiche, derselbe Gott. Und dass wir unser Leben dir anvertraut haben, das ist eine Gnade. Gnade von dir, du hast sie uns offenbart. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Auch für dieses Wort, Jesus, wir preisen dich, dass unsere Zukunft in deiner Hand liegt, Herr. Danke, Jesus, dass auch unsere Kinder, Enkelkinder, nächste Generation, deine Gemeinde, sie wird durchdrungen mit deinem Geist, durch deinen Geist wird sie getrieben und du wirst ausgießen deinen Geist auf jeglichen Fleisch. Herr, und unsere Söhne, auch wir, die wir älter sind, Herr, wir werden gedrungen mit diesem heiligen Wunsch, deine Leuchter zu sein, deine Zeugen zu sein für viele Menschen, Herr. Danke, Geist Gottes, dass du uns auch richtige Worte in den Mund legst, dass du auch unseren Benehmen, auch unser Leben veränderst, dass wir nicht nur mit dem Wort, auch mit unserem Leben bezeugen, wir haben dich, du bist unser Gott und wir gehören dir. Unser Zucken liegt in deiner Hand. Danke, Jesus, dafür. Danke, Herr, dass du eine herrliche Zukunft mit deiner Gemeinde hast. Amen. Amen. Seid gesegnet.